Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
Moin und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ja, tatsächlich, das hier ist die erste Episode im Jahre 2022 und zu Gast ist in dieser Folge mein guter Bekannter Sven Lindig. Sven ist Unternehmer, um genau zu sein Familienunternehmer, in der Region Eisenach in Thüringen und macht eigentlich in Logistik, wie man so schön sagt. Was er außerdem macht, ist unter anderem Luftfahrt. Was das miteinander zu tun hat, das erfährst du nur, wenn du jetzt zuhörst. Das ist extrem spannend. Abgesehen davon hat Sven gemeinsam mit Professor Norbert Bach einen Beitrag geschrieben für unseren Band Arbeitswelt und KI 2030, der im Übrigen pünktlich zu Weihnachten, also sogar an Heiligabend, erschienen ist. Also Arbeitswelt und KI 2030 kannst du jetzt bestellen. Ich würde mich freuen, wenn du es auch wirklich tust oder mal reinschaust. Wenigstens gibt viele spannende Beiträge, aber jetzt geht's erstmal los hier im Hier und Morgen mit der ersten Episode 2022 über Intralogistik, Logistik, Fliegen und Mobility Center und vieles mehr. Viel Spaß! Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute ist mein Gast Sven Lindig und ich freue mich besonders auf diese Episode, weil wir sowieso schon ganz lange mal miteinander sprechen wollten. Wir kennen uns nämlich schon ein paar Jährchen. Und Sven hat aber auch einen Beitrag mit verfasst für den Band Arbeitswelt und Künstliche Intelligenz 2030. Und deshalb hatten wir jetzt endlich auch den perfekten Anlass und Zeitdruck, um ein Gespräch aufzuzeichnen. Lieber Sven, stell dich doch bitte gerne einfach mal vor für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, aus irgendwelchen Gründen.
Okay, also Sven Lindig mein Name. Ich bin Familienunternehmer aus Eisenach, 49 Jahre alt, glücklich verheiratet und inzwischen sind es seit diesem Jahr auch 5 Kinder. Und ja, das ist erstmal so zum privaten Background und ja, über die Unternehmung wirst du ja wahrscheinlich nochmal separat fragen.
Ja, genau, aber es ist ja schon mal ein guter Start. Dann weiß man schon mal so ungefähr, wo du herkommst, wie du bist und so. Genau, du bist Familienunternehmer. Ich meine, allein das kann ja alles und nichts sein. Ich finde das ja schon seit vielen Jahren wahnsinnig spannend, weil so die Gattung Familienunternehmen ist, kann ja, wie gesagt, von ganz klein, so von, ich sag mal, Bäckerei um die Ecke bis hin zu Familie Quandt, das ist so das Extrembeispiel, sein. Und irgendwo dazwischen liegt meistens die Realität. Erzähl mal, du bist schon seit vielen Jahren eben halt Inhaber, Geschäftsführer von Lindig Fördertechnik. Was bedeutet das? Was ist die Geschichte zu eurem Unternehmen? Und was macht ihr eigentlich genau?
Ich gehe mal an den Anfang zurück. Mein Urgroßvater Albert Lindig hat also 1899, also vor über 120 Jahren, eine Hufschmiede gegründet mit Wagenbaubetrieb und letztlich war es so, dass also auch ja, bis nach der Wende sozusagen das genauso eine kleine Firma war mit eher einer Handvoll Beschäftigten, was an der einen oder anderen Stelle auch gut war, weil als 1972 in der DDR diese Verstaatlichungswelle war, wurden ja alle größeren Firmen mit mehr als 10 Beschäftigten dann in volkseigene Betriebe umgewandelt. Und weil das kleiner war, diese Firma, ist sozusagen da unterm Radar geblieben und wurde nicht irgendwie zwangsverstaatlicht. Und ist so also das Unternehmen die ganze Zeit in Familienhand geblieben, wo ja gerade in Ostdeutschland also viele Historien dann auch zumindest unterbrochen wurden oder abgebrochen. Und heute ist es so, wir haben also 1990 einen Neustart mit einer Handvoll Beschäftigten hingelegt als Vertragshändler für Gabelstapler der Marke Linde. Das war eine segensreiche Entscheidung, weil das wirklich als europäischer Marktführer auch eine Top-Marke ist, die uns also die Möglichkeit zum Wachstum auch gegeben hat. Und wir sind also mit einer Handvoll Leuten gestartet 1990 und das hat sich so weiterentwickelt, auch durch Hinzunahme neuer Gebiete und auch ja, neuer Tätigkeitsbereiche wie Arbeitsbühnenvermietung, dass also zu dem Zeitpunkt der Übernahme in der 4. Generation durch mich, Anfang 2011, das nicht ganz 160 Beschäftigte waren und mittlerweile hat sich das Ganze fast verdoppelt. Wir sind jetzt so circa 350 Kolleginnen und Kollegen.
Und hol bitte nochmal kurz alle anderen ins Boot, die sich vielleicht nicht so sehr mit der Thematik auskennen. Ich meine, wir alle nutzen in unserem Alltag natürlich irgendwelche Produkte und Waren und viele von uns bestellen online oder so oder arbeiten vielleicht auch in einer Firma, die irgendwie auch mit Teilen zu tun hat oder die Teile verarbeitet, die von irgendwoher kommen. An welchen Stellen werden denn die Produkte, die ihr jetzt an der Stelle ja vertreibt vor allem oder auch mitentwickelt, verwendet? Was ist deren Nutzen?
Also generell sind wir in fast allen Firmen vertreten. Dort, wo also eine Palette auf dem Hof liegt, ist das schon ein gutes Anzeichen dafür, dass da irgendwo mindestens ein Gabelhubwagen, aber vielleicht auch ein Gabelstapler umherfährt. Und es ist so, dass also die sogenannte Intralogistik den innerbetrieblichen Materialfluss darstellt und an sich jedes Unternehmen, das mit Gütern zu tun hat, in irgendeiner Form. Und das ist sehr branchenübergreifend. Wir haben also unsere Kundschaft nicht nur in einer Branche, wie zum Beispiel ein Baumaschinenhändler, sondern wir sind in sämtlichen Branchen vertreten. Und das macht sich auch in Sachen Krisenresistenz ganz gut, weil wenn jetzt Automotive nach unten geht, dann wird halt weiterhin die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie laufen und auch dort werden dann die Geräte laufen. Also man kann davon ausgehen, dass so ziemlich jedes Produkt, das auch man im Handel dann irgendwo in die Hand nimmt, auch irgendwann mal mit ja, einem Gabelstapler oder Lagertechnikgerät bewegt wurde. Und bei den erfreulichen Marktanteilszahlen der Marke Linde war wahrscheinlich auch irgendwo ein Lindestapler mit beteiligt.
Gut, das heißt also, ihr ja, verkauft vor allem Geräte, die immer dabei helfen, unsere Waren bei den herstellenden Unternehmen von A nach B zu bewegen. Also vor allem wahrscheinlich so auf Betriebsgelände, das kann ja alles Mögliche bedeuten, also auf einer großen Fertigungsstrecke, aber auch im Warenhaus oder was noch? Wo gibt es das noch?
Genau, also es ist ja so, dass jetzt auch letztendlich getrieben durch E-Commerce in den letzten Jahren auch das Thema Logistik zusätzlich nochmal Schwung bekommen hat und wir somit zum einen durch dieses Thema getrieben natürlich viele neue Projekte auch mit hinzubekommen haben und auch die Logistik ist durchaus sehr automatisierungsgetrieben. Das hängt sicherlich zum einen Stichwort Fachkräftemangel zusammen, aber zum anderen auch ist es so, wenn man sich jetzt mal vorstellt, zum Beispiel das Thema Automatisierung, dann gibt es ja noch so ein paar Herausforderungen, wenn man beispielsweise jetzt mit einem PKW im öffentlichen Verkehrsraum sich bewegen will, vollautomatisch. Also, sagen wir mal, im Silicon Valley fahren ja etliche von den Dingern rum. In Deutschland sieht man sie relativ selten. Und es ist natürlich wesentlich leichter, mit ja, einem abgeschlossenen Betriebsgelände in einer Halle dann zu sagen, okay, wir bringen hier solche Geräte zum Einsatz. Die Kolleginnen und Kollegen wissen Bescheid, dass da so ein paar Geräte, die dann noch eine Rundumleuchte vielleicht drauf haben oder akustisch auf sich aufmerksam machen oder dann halt auch stehen bleiben, auf ihrer vorgefertigten Route sich bewegen. Und somit ist also der Automatisierungsgrad in der Intralogistik durchaus höher als im sonstigen Leben.
Das ist schon die perfekte Überleitung zu eurem Beitrag. Also wir wollen ja nicht unendlich lange darüber sprechen, aber gebt mal so einen ganz kurzen Einblick bei euch in der Einleitung oder in der Zusammenfassung des Beitrags von dem Band. Steht ja auch genau das drin. Ich war übrigens ehrlich gesagt ein bisschen nicht überrascht, aber doch zumindest ja ein bisschen erstaunt, weil ihr habt das schon so auch dargestellt, dass IT oder auch vor allem Algorithmen bei euch eine Tradition sind, ne? Also man versucht schon seit längerer Zeit Regelmuster zu erkennen und dann eben mal computergestützt bestimmte Dinge ein Stück weit zu automatisieren. Aber wohin geht denn das jetzt das Ganze? Also wovon handelt der Beitrag im Prinzip, so kurz zusammengefasst, was geht bis 2030?
Gut, also eine Konklusion irgendwo mal rüber zu bringen. Es sind natürlich viele Dinge, die jetzt schon auch traditionell mithilfe der Algorithmen optimiert wurden und wo halt auch eine KI auch flexibel auf eintretende Ereignisse reagieren kann. Auf der anderen Seite ist es so, ich nehme mal das aktuelle Beispiel mit der derzeitigen Lieferkrise. Also die weltweiten Warenströme sind ja jetzt gerade in 2021 sehr gut erkennbar durcheinander geraten. Das ganze Containerhandling ist also ja durcheinander gekommen, wenn man das mal so ganz salopp
Allerdings, ja.
sagen mag. Ja, schlägt sowohl preislich durch, wenn da also der Container vorher $1.500 gekostet hat und jetzt über $20.000, dann ist das die eine Wirkung, aber auch die Zuverlässigkeit der Warenketten ist natürlich, und wenn man das jetzt mal in der globalen Supply Chain nimmt, dann nützt natürlich die Erfahrung aus der Vergangenheit mal gar nichts, wenn ich bisher die Containerlaufzeit wusste oder vielleicht noch per GPS-Signal sehen konnte, der ist jetzt kurz vor Hamburg, aber das bringt jetzt mal überhaupt nichts mehr, wenn sich alles derartig ändert, dass beispielsweise dieser Container oder Containerfrachter halt noch eine Woche warten muss, bis er dann in Hamburg gelöscht wird. Und das ist jetzt mal so auf der globalen Supply Chain, aber natürlich ist es ähnlich, dass auch wir davon ausgehen, dass also der Mensch auch weiterhin gebraucht wird. Unterstützung findet auch durch so Sachen wie Wearables oder Exoskelette, wo also dann auch auf engem Raum mit Co-Robots zusammengearbeitet wird, aber der Mensch halt ein integraler Bestandteil von einem verletzten Logistiksystem ist.
Das klingt auf den ersten Blick, das klingt auf den ersten Zuhörer natürlich wahnsinnig cool. Ne? Also muss ich mal ganz einfach so sagen, so relativ platt, Exoskelette. Da hat man gleich von so ein paar vielleicht Werbevideos schon mal was gesehen oder natürlich aus Science Fiction, dass einfach quasi große Orthesen Menschen dabei helfen, schwere Lasten zum Beispiel zu heben. Ne? Das ist natürlich ziemlich cool, weil damit wird der Mensch eigentlich zum intelligenten Gabelstapler, oder?
Ja, also ich sage mal, die Sachen, die ein Gabelstapler machen kann oder in der Automatisierung vielleicht auch leicht gegriffen werden können. Zum Beispiel ist der klassische Schuhkarton, wo es also auch Startups gibt, die sich dann also mit speziellen fahrerlosen Transportsystemen solchen Transportaufgaben widmen. Das Greifen aus einem Regal ist aber so eine Herausforderung, ja, weil die Beschaffenheit der aufzunehmenden Güter dann auch teilweise unterschiedlich ist. Und ja, dieses Thema Exoskelette für schwere Lasten, deine Unterstützung zu bieten, das ist also auch jetzt kein Science-Fiction mehr, sondern ist auch wirklich schon Realität. Da gibt es also einige Anbieter, die das Ganze jetzt schon als Hebeunterstützung, also 30 Kilo ist mir bekannt, dass das zum Beispiel so eine Masse ist, die man da gut unterstützend mit greifen kann. Und was natürlich auch es möglich macht, einmal, dass man jetzt nicht Bodybuilder sein muss, um dann auch mal schwere Lasten zu heben oder dass auch ja, Leute, die vorher dafür nicht in Frage gekommen sind, dann auch sowas machen können oder einfach auch ermüdungsfrei und ohne irgendwelche körperlichen Nachwirkungen das dann einfach auch machen können. Ja, das war jetzt nicht das KI-Thema jetzt vom Herrn, aber ist zumindest so, dass ja hier auch maschinelle Unterstützung mit zum Einsatz kommt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, also das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich fast durch den ganzen Band auch durchzieht tatsächlich. Das weißt du jetzt noch nicht. Ich weiß das ja natürlich schon. Aber das ist das Schöne, dass eigentlich alle Beiträge so ein bisschen genau damit auch spielen. Also genau das. Also es gibt KI, die ist aber weder nur künstlich sinnvoll noch sehr intelligent. Also es geht eigentlich immer darum, dass wir natürlich bestimmte Prozesse automatisiert bekommen und aber am Ende der Mensch im Zentrum sämtlicher Branchen bestehen bleibt. Nicht sämtlicher Prozesse, aber sämtlicher Branchen. Würdest du dem so grob auch zustimmen jetzt zum Ende des Beitrags?
Auf jeden Fall. Also es ist sogar so, dass ich die Aussage kenne, es gibt gar keine künstliche Intelligenz. Ja, dann ist das eher so Machine Learning, aber Computer können keine Ideen entwickeln. Ja, und es gibt sicherlich Beispiele, beispielsweise habe ich auch ein schönes jetzt mitbekommen aus der Musikwelt, das ist also im April dieses Jahres auch veröffentlicht worden. Das ist ein kanadisches Projekt, nennt sich The Lost Tapes of the 27 Club. Also sprich, es gibt ja Jimi Hendrix, Jim Morrison von Doors, Kurt Cobain und Nirvana und Amy Winehouse, die da viel zu früh mit 27 verstorben sind. Und dann hat man also mit einem KI-Projekt sozusagen dort angeknüpft und jetzt in einem Projekt dann Songs aufgenommen oder auch mit Hilfe der KI produzieren lassen. Wie würde sich das denn anhören, wenn die dort noch auch weiter Songs geschrieben und interpretiert hätten? Mhm. Und die Konklusion war aber davon, die haben also ziemlich lange dafür gebraucht und letztlich hätte eine gute Showband, wie man sie beispielsweise von Stefan Raabs Shows kennt, mit ein bisschen Übung das an einem Nachmittag einspielen können. Ja, vielleicht, was die Stimme anbetrifft, da muss man dann wirklich schon ein gutes Double finden. Aber ansonsten ist das eine Geschichte, wo die zu dem Schluss gekommen sind, dass ja also auch wirklich das Thema Kreativität durch die KI nicht machbar ist. Und ja, also wie gesagt, ich würde es auf den Satz reduzieren, Ideen generieren können solche Systeme sicher nicht mit dieser Kreativität, die der Mensch dann letztlich hat. Und man kann sicherlich eine Vorgabe machen, dass man sagt, okay, ich will jetzt vielleicht den Klavierstil von zwei tollen Künstlern miteinander kombinieren und dann wird da vielleicht irgendwas im Mix bei rauskommen, ja, aber eine neue Kunstrichtung, die sich auch wirklich gut anhört, dadurch entwickeln lässt, dass man dort einfach sagt, jetzt mach mal hier irgendwas anders, das ist halt die große Frage.
Ja, absolut. Ja, genau. Und anderes Projekt war auch noch die Beethovens Unvollendete zu vollenden. Das haben jetzt mehrere Projekte gemacht und Einsatz geschafft, auch in die großen Medien zu kommen sozusagen. Ist natürlich faszinierend, aber es ist halt anders, ne? Das darf man dabei immer nicht vergessen. Gut, was würdest du denn sagen, jetzt mal aus so total objektiver Sicht heraus, wer sollte denn euren Beitrag unbedingt gelesen haben, um 2030 glücklich zu sein?
Ja, ich nehme an, dass das mit dem total objektiv schon mal jetzt eher als Scherz zu verstehen war, ja? Wie habe ich mal so schön gehört, objektiv gibt es nur im Fotofachgeschäft, ja? Weil wir doch, wir alle durch unsere Brille schauen und das stets eingefärbt ist, ja, wenn es jetzt um Meinung geht. Ansonsten, ja, ist das halt ein Einblick, vor allem im Bereich der Intralogistik. Also wer sich dafür interessiert, für innerbetrieblichen Materialfluss und das Zusammenspiel von KI und Materialflüssen, da ist das, glaube ich, ein lohnenswerter Einblick, wobei ich auch der Ehrlichkeit halber sagen muss, ich habe zum Glück einen wissenschaftlichen Partner mit reingenommen, Professor Bach von der TU Ilmenau, den ich sehr schätze. Und ich war dann, als jetzt die heiße Schreibphase war, sehr froh, ihn mit an Bord zu haben, weil ihm das tatsächlich aus der Übung heraus viel leichter fällt, da auch gute Sachen runterzuschreiben. Und so konnte man dann also auch den Zeitrahmen gut halten für den Artikel.
Definitiv. Ja, kann ich nur bestätigen. Toller Beitrag auf jeden Fall. Also das ist, ich denke auch, das ist wirklich sehr interessant für alle Menschen, die irgendwo was mit Logistik zu tun haben oder mit Handel oder mit Wertschöpfungsketten oder pipapo. Aber das ist gut, dass du den Namen jetzt schon selbst erwähnt hast, Professor Bach, denn den würde ich gerne als Überleitung missbrauchen wollen an dieser Stelle, nämlich zurück wieder zu Lindig Fördertechnik, weil also ihr seid ja inzwischen auch eine Gruppe von Unternehmen, weil du hast nämlich gesagt, ich führe gern die Tradition meiner Vorfahren weiter an der Stelle, du hast den Laden übernommen, wenn man so lax mal so sagen kann, hast ihn auch erfolgreich übernommen und machst es jetzt seit 10 Jahren, in dieser Rolle zumindest. Und hast aber auch gesagt, na, lass uns doch auch mal links und rechts gucken und nach innen auch gucken und überall hingucken. Was heißt es jetzt im Einzelnen? Was macht ihr außerhalb von Fördertechnik?
Da gibt es durchaus etliche Randthemen, die ich jetzt auch mit nennen könnte. Ich würde aber jetzt mal unsere zweite größere Säule einfach mit in den Vordergrund stellen, neben manch digitalen Themen und Engagements über die Lindig Invest und Nachhaltigkeitsthemen. Die Luftfahrt ist tatsächlich etwas, was ich mittlerweile als zweite Säule der Gruppe neben allem rund um Gabelstapler und Arbeitsbühnen bezeichnen würde. Und das hat dann seit 2015 Fahrt aufgenommen. Wir sind also jetzt hier oben am Eisenacher Flugplatz, am Verkehrslandeplatz Kindl mit sowohl einigen Objekten, sprich Immobilien vertreten, als auch mit einigen Luftfahrtprojekten. Und dazu zählt beispielsweise der etablierte Luftfahrthersteller Flight Design, der also bisher schon ca. 2000 Flieger, Leichtflugzeuge vermarktet hat und tolle Produktpipeline hat, die auch in die Zukunft zeigt. Also sprich auch Elektroflieger sind wir schon in der Luft gewesen und setzen stark darauf, dass dieses Modell auch sehr gut für nachhaltiges Fliegen per Akku geeignet ist. Wir haben auch ein Lastendrohnenprojekt, ein spannendes. Und letztlich mit dem Nur Flügler von Horten hat alles begonnen. Denn als ich diesen Entwurf im Jahr 2015 sah, war es um mich geschehen, weil ich auch gerade vorher von der Historie der Gebrüder Horten und ihrem Nur Flügler, was also hier in Thüringen auch die Tradition hatte, wo also leider mit einem militärischen Hintergrund, das war nämlich zum Kriegsende 44, 45, hier in Gotha zuerst und dann auch in Friedrichroda bei uns um die Ecke, 20 Minuten entfernt, sozusagen die Vorläufer entwickelt wurden. Das sollte natürlich eine Kriegswaffe werden, was nicht so schön ist, aber es ist so, dass also wir dann mit einem zivilen Flugzeug, das wir dann tatsächlich ab 2016 gebaut haben, auch in die Luft gekommen sind. Erster Flug war dann im Sommer 2018 und wir konnten also auf der letzten Aero, die stattgefunden hat vor Corona im April 2019, dann auch dieses außergewöhnliche Flugzeug. Vielleicht kurz zur Erklärung, ein Nurflügel, sagt der Name schon so ein bisschen, besteht mehr oder weniger nur aus Flügel. Man hat also hinten kein aerodynamisch störendes Leitwerk dran. Das wird also über die Klappen und Flügel eher gesteuert. Und auch die Kabine ist geformt wie ein Flügel, sorgt also selber auch mit für Auftrieb. Und so hat man eine Effizienz, die ca. 20% höher liegt als bei einem klassischen Flieger, wie man ihn sonst vor Augen hat. Und dieser Nurflügel hat wirklich auch so ein Medienecho erzeugt, dass wir ja auf den Titelblättern sämtlicher Fachmagazine und auch sonst in der Presse, wenn man also bei CNN mal nach Horton Aircraft googelt, findet man einen tollen Bericht mit Video und kann sich dort mal einen Eindruck verschaffen. Und wie gesagt, weltweites Medienecho. Wir hätten auch diesen Zweisitzer, für den wir auch jetzt noch ständig Anfragen bekommen, ihn als solchen zu bauen, sicherlich nach vorne gehen können, haben uns aber dafür entschieden, das Potenzial dieses Projekts anders zu nutzen, indem wir dann eher darauf setzen, jetzt in einem Langfristprojekt einen Fünfsitzer mit Wasserstoffantrieb zu bauen, denn die voluminös geformten Flügel des Horten unterscheiden sich also von den flachen Flügeln konventioneller Flugzeuge dadurch, dass sie halt so ein Volumen haben, dass man dort auch sehr gut Wasserstofftanks, wo man also dann auch mit Hochdruck Wasserstoff mitführen kann in entsprechender Menge, dass man dort auf super Reichweiten kommt. Und während ich also der Meinung bin, und da habe ich mich intensiv mit beschäftigt, dass es jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, einen PKW mit Wasserstoff zu betreiben, sondern eher es dort zum Einsatz bringt, wo also wirklich die Energiemengen gebraucht werden. Das geht bei Kommunalfahrzeugen los, dass also ein Müllauto mit Batterien sozusagen auch nur vielleicht über einen halben Tag kommt, aber nicht voll einsatzfähig ist. Da können also die Entsorger nicht so viel mit anfangen, aber mit Wasserstoff wird es halt gehen. Und genauso sehe ich das, was das Thema Luftfahrt anbetrifft, wirklich als eine Alternative, weil die Batterien, das ist durchaus von der Energiedichte nach wie vor eine Herausforderung, dort ja auf der einen Seite diese hohe Masse zu haben. Und die Batterien werden ja auch nicht unbedingt leichter in der Luft, ja. Wenn sonst der Tank leeren würde und da auch die Effizienz während des Flugs bei einem klassischen Flieger noch zunimmt, ist das ja bei Akku eher nicht so.
Eben. Und das ist ja auch genau die Kritik, ne? Also an Luftfahrtbestrebungen, also ich sage jetzt mal typisches das Buzzword fliegende Autos und so weiter, das ist ja der Klassiker, den man von Zukunftsforschenden immer mal erwartet. Da sind ja viele sehr kritisch und vor allem aus dem Grund, dass eben halt, ne, das sehr viel mehr Energie erfordert, ein irgendwie geartetes Gerät in die Luft zu bringen, als es sozusagen auf Reifen mit weniger Energie einfach Aufwand nach vorne bringen zu können.
Darf ich da einhaken?
Unbedingt, ja, genau.
Würde ich nämlich sagen, es kommt darauf an. Denn das, was in der jüngeren Vergangenheit sicherlich stark gehypt sind, Stichwort Flugtaxis, ja, das war ja auch ein Begriff, als ja das erste Mal in Raum kam, vor ein paar Jahren auch erst mal für Diskussionen gesorgt hat. Aber die Diskussion fand ich durchaus fruchtbar. Zwei deutsche Projekte sind es ja vor allem, die hier mit ja sehr viel öffentlicher Aufmerksamkeit nach vorne gegangen sind. Zum einen Volocopter, die also eher mit so einem Kranz mit offenen Rotoren unterwegs sind, um dort Kurzstreckenflüge anzubieten. Dann ist ja noch das nicht minder prominente Projekt Lilium auch bekannt in dem Zusammenhang. Und hierbei handelt es sich halt aber um sogenannte Senkrechtstarter, das heißt VTOL, Vertical Takeoff and Landing ist also die Abkürzung dafür. Und dieser Senkrechtstart, der benötigt natürlich seine Energie und gerade bei Lilium, die also auf 36 Impeller setzen, ist es halt so, dass die Energiemengen durchaus sehr groß sind. Also sprich, ich habe mal den Vergleich gehört, dass also so ein Lilium-Start vergleichbar ist ja mit dem Energiebedarf einer Boeing 737. Also auch das Fachmagazin aus der Fliegerwelt Aero-Kurier hat dort schon sehr kritisch drüber berichtet. Und da ist ja durchaus die Frage, ist es sinnvoll, jetzt für alle Anwendungsszenarien auf das Thema Senkrechtstart zu setzen bei diesen Energieverbräuchen? Oder ist es nicht sogar sinnvoller, wenn wir mal die Mobilitätsaufgaben sehen, nämlich dort auf der Mittelstrecke irgendwo zum Beispiel auch Kleinstädte miteinander zu verbinden. Wir haben ein gutes Netz an Verkehrslandeplätzen in Deutschland. Verkehrs- und Sonderlandeplätze gibt es ungefähr 400 in Deutschland. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von Eisenach, nehmen wir mal so ein paar Städte mit F, nach Friedrichshafen oder Freiburg will, also durchaus, was sonst eine halbe Tagesreise ist, wo man eher so 4-5 Stunden unterwegs ist, wenn kein Stau dazwischen kommt, dann sind das halt Strecken, wo ich mit einem Flieger auch mal in 1,20 unterwegs bin. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Und wenn es uns also dann in Zukunft gelingt, das mit grünen Antrieben und nicht mit klassischen Benzinern zurückzulegen, halte ich es auch für die ökologische Fortbewegungsform, auch wenn jetzt das Thema Kurzstreckenflüge mal so als Schlagwort eher in der Kritik steht. Und ich bin da durchaus dabei, dass man nicht unbedingt jetzt mit einem großen Airbus von München nach Nürnberg oder umgedreht muss, wo dort eine gute ICE-Strecke ist. Und in die Richtung denken wir auch nicht, weil wenn ich von Eisenach nach Berlin will, da setze ich mich in den ICE und bin in etwas über 2 Stunden dort und bin im Stadtzentrum. Also das ist die Diskussion. Wenn ich jetzt aber beispielsweise nach Düsseldorf will, dann muss ich ja, wenn ich auf die Autobahn gucke, wenn wir erstmal den Vergleich mit dem Auto nehmen, dann erstmal nach Gießen runter und dann da hoch und bin auch meine 4 Stunden unterwegs, während demgegenüber die Flugzeit irgendwas im Bereich, sagen wir mal, 1,20 oder knapp über 1 Stunde auch ist. Und also diesen konventionellen Start und Landung einfach zu nutzen mit deutlich geringeren Verbräuchen, weil ich einfach gegen den Wind abhebe und mit geringerem Energieaufwand in der Luft bin. Deswegen bin ich der Meinung, es braucht nicht überall die Senkrechtstarter, die es sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben werden. Und auch die Konzepte beispielsweise von Volocopter sind durchaus sehr gut und intelligent und setzen auf die Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger. Dass man beispielsweise vom Flughafen dann in die Innenstadt gebracht wird oder ähnliches. Aber ich bin der Meinung, wenn wir jetzt auf solche Mittelstrecken setzen, wo vielleicht 200, 300, 400 Kilometer zu überwinden sind, dass da also, wenn es gelingt, das Thema Luftfahrt nachhaltig und bezahlbar zu machen, auch unter Umweltaspekten die bessere Alternative ist, ist nämlich mittlerweile erwiesen, dass das Thema Reifenabrieb einer der Haupttreiber, wenn nicht der Haupttreiber ist, für das Thema Feinstaubbelastung. Mhm. Und wenn man mal die Gesamtbilanz macht und sagt, okay, was kostet uns diese Infrastruktur, die ständige Erneuerung der Autobahnen, teilweise noch Neubauten. Und ich bin ja froh, dass wir in Deutschland eine gute Infrastruktur haben, wo wir ja recht gut von A nach B kommen. Ich meine, dass da einiges auch gerade, was das Thema Brücken anbetrifft, noch eher Sanierungsstau ist und dort die Gesamtbilanz dann doch nicht mehr so gut aussieht und wir ein bisschen von der Substanz gelebt haben in den letzten Jahren. Das steht mal noch auf einem anderen Blatt. Aber wenn man jetzt mal den Blickwinkel darauf ändert und sagt, okay, warum überhaupt noch so viel in dieses Straßennetz dann reinstecken? Und da gehen viele, viele Milliarden drauf oder nicht lieber dort nach vorne zu schauen, den schnelleren Transport durch die Luft auch stärker zu forcieren und das, wie gesagt, mit nachhaltigen Antrieben.
Mhm. Finde ich nach wie vor total faszinierend. Du hast mir das vor fast 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal erzählt als Idee. Und ich glaube, also der größte Vorteil, den hast du eben auch noch so nebenbei genannt, den es eigentlich bei dem Konzept gäbe, wäre eben, dass man diese Infrastruktur gar nicht erst groß bauen müsste. Also anders als man Autobahnen und Landstraßen permanent erstens neu baut und nach wie vor und aber natürlich auch viel sanieren muss, sind diese Flughäfen und Verkehrsflughäfen, diese kleinen, die man immer mal am Straßenrand sieht, so auf Landstraßen und so, ne? Da, ja. Viel größer muss es ja nicht sein. Die sind ja vorhanden. Das heißt, man bräuchte dann natürlich noch ein intelligentes Leitsystem, aber es ist ja wahrscheinlich dann auch nicht so, dass in x Jahren, wie viele Jahre das auch immer dauert, dass dann plötzlich irgendwie 80 Millionen Menschen mit solchen Dingern permanent hin und her jetten. Das ist ja Quatsch. Zumal ja auch dann das Thema Stau eventuell ein bisschen entspannter wird. Also dass dann eben halt nicht mehr der Druck auch so groß ist, dass dann alle in die Luft gehen, sondern im wahrsten Sinne, sondern dass eben dann so ein schöner Verkehrsmix dabei entstehen könnte. Und wenn das dann auch noch nachhaltiger funktioniert, wunderbar. Und ich meine, da ist natürlich auch wirklich viel passiert in den letzten 2 Jahren, ne? Also was Materialforschung betrifft, was die Haltbarkeit und die Ladefähigkeit von Batterien mit auch verschiedenen neuen Baustoffen, Stichwort Graphen und Co. betrifft, ist ja wirklich viel passiert. Also gibt es wirklich diese Aussicht auf, du hast das Mobility Center genannt, dass diese 400 circa Flughäfen miteinander vernetzt sind. Ich kann mir irgendwann aussuchen, nehme ich jetzt den ICE oder nehme ich doch irgendeinen Mietwagen oder nehme ich immer ein Flugzeug von euch.
Genau, und das macht ja an mancher Stelle auch schon rein von dem zeitlichen Nutzen her, ist das schon sinnvoll. Nehmen wir doch nur mal an, also wir sind uns einig, dass wir mittlerweile auch in vielen Fällen schon sehr gut online kommunizieren können und Zoom-Meetings und so weiter, das müssen wir jetzt gar nicht weiter ausrollen, dass aber es schon ein Unterschied ist, wenn ich jetzt beispielsweise eine neue Geschäftsanbahnung habe oder ein größeres Projekt, dass es wichtig ist, sich persönlich zusammenzusetzen und kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen. Also diesen Mobilitätsbedarf, dass Menschen sich treffen und nicht nur irgendwie digital aufeinander starren in irgendwelchen Web-Sessions, das wird es weiterhin geben. Und wenn halt die Herausforderung ist, und ich bin ein Mensch, ich bin gerne abends wieder bei meiner Familie. Ich habe jetzt nicht unbedingt so die Lust drauf, jetzt eine Woche im Hotel irgendwie auf Geschäftsreise unterwegs zu sein. Und wenn ich die Chance habe, also mit einer verkürzten Flugzeit von 1,5 Stunden dann an den Rand der Republik sozusagen hier aus der Mitte zu kommen, einen Termin wahrnehmen zu können tagsüber und dann abends wieder zurückzufliegen, dann ist das durchaus wertvoll. Und ja, da sehe ich wirklich einen Mobilitätsnutzen. Und das ist sicherlich was nicht in der Breite, du hast es eben schon gesagt, also wir müssen da nicht 80 Millionen in die Luft bringen. Aber wenn wir die Straßen entlasten, indem diejenigen, für die das einen Nutzen bietet, dann auf diese Alternative ausweichen und wir vielleicht irgendwo eine jetzt vierspurige Autobahn nicht noch mit weiterem Flächenverbrauch und CO2-Belastung dann irgendwie auf sechsspurig ausbauen brauchen, weil einfach immer mehr Autos auf die Straße kommen, dann haben wir, glaube ich, schon richtig was gewonnen.
Bin ich ganz bei dir. Also ich finde, wie gesagt, ich finde die Idee nach wie vor sehr faszinierend und wäre eine schöne Vorstellung, dass man das ein bisschen flexibler gestaltet, mit ein bisschen mehr Auswahl. Und ich meine, ich fliege wahnsinnig gerne, aber es fliegt halt seit vielen Jahren einfach das schlechte Gewissen mit. So.
Aber ich sag mal, noch kurz eine Zusatzanmerkung. Es ist ja nun auch, wenn man mal sieht, wenn man die zivile Luftfahrt nimmt, ich muss 2 Stunden vorher im Flughafen sein und habe da relativ hohen Aufwand für Anreise, für Check-in und was alles so dazugehört und muss noch über einen halben Flughafen rennen. Das ist ja auch hier in der General Aviation alles sehr viel kürzer, die Wege alles sehr viel unkomplizierter. Und wir wollen halt hier am Standort Eisenach das Thema Mobility Center wirklich, deswegen dieser Name war halt irgendwann aus der Überlegung heraus, wenn also bisher die Umstiegspunkte, die einmal die Bahnhöfe in den Städten sind und vielleicht noch die internationalen Flughäfen und gut, manchmal sind sie so gut verbunden miteinander, wie Edmund Stoiber das seinerzeit mal sehr eindrücklich erläutert hat. Ja. Aber wenn das bisher die Knotenpunkte eher waren, wo die Verkehrsträger zusammengelaufen sind und jetzt aber in Zukunft auch diese Verkehrslandeplätze dazu kommen, ist ja die Frage, bei mir aufgetaucht, wie nennt man das Ganze jetzt? Und beim Mobilitätszentrum beim Deutschen kam ich schnell raus, habe dann das Ganze mal in Englisch übersetzt und auch herausgefunden, dass die Domain mobilitycenter.com käuflich zu erwerben ist. Und die haben wir uns praktisch jetzt zugelegt. Dort wird das Projekt entwickelt. Da sind jetzt erstmal nur so ein paar Thesen drauf, aber das kann praktisch auch die Projektplattform dann eines Tages sein. Und ich habe auch die Vorstellung, irgendwann gibt es halt auch diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung, also End-to-End sozusagen von, ich sag mal, quer durch die Republik in einer starken Vernetzung. Aber bis man dahin kommt, könnte, weil wir mit Eisenach auch wirklich hier in der Mitte der Bundesrepublik nahe dem geografischen Mittelpunkt uns auch befinden, dass hier auch ein Knotenpunkt sich entwickeln kann, den wir gestalten, das von mir aus den drei nördlichen Richtungen Mitte, Ost, West frühs Flieger starten, die halt dann zu einem bestimmten Übergabezeitpunkt hier landen und von hier aus dann wieder eine Handvoll Flieger in die anderen Himmelsrichtungen dann sich weiter bewegt und auch einen Umsteig-Hub hat und so diese Entwicklung dann auch beschleunigen kann, dass dort also Angebot und Nachfrage auch gut übereinkommen.
Auf jeden Fall. Ich kann mir das gut vorstellen, wie gesagt. Also und am besten nimmt man dann natürlich wieder, um ein bisschen den Bezug zum Thema reinzustreuen, ein KI-System sozusagen, was einem dabei hilft, diese Strecken auch, also nicht die Strecken, sondern die Fahrpläne, Flugpläne ein bisschen auszugestalten, weil es gibt hundertprozentig, also sobald man das anbietet, und ich stelle mir gerade so ein Spinnennetzprinzip vor, quasi um Eisenach herum in so Waben oder so, also vielleicht eher Waben, ich weiß es nicht, wäre auch ein schönes Bild. wie in so einem Wespennest oder Bienenstock, dass man da Waben außenrum hat und dann ist immer so die Logik, ja, aus Eisenach müssen ein paar raus, aber es müssen noch ein paar rein und in die anderen Mittelzentren außenrum. Es ist ja, also eigentlich, man könnte sich da jetzt auch hinsetzen mit Stift und Papier, aber man kann natürlich auch einen Algorithmus trainieren und sagen, ihr macht das mal und plötzlich hast du ein Angebot und auf mobilitycenter.com kann man dann eben halt einen Flug buchen. Ich finde das cool.
Ja, und die Verknüpfung mit dem restlichen ÖPNV wäre hier wichtig. Da habe ich mich schon mal mit einem Vordenker unterhalten, der ja in dieselbe Richtung auch denkt und das gut für möglich hält. Und nehmen wir doch nur mal auch das Beispiel Deutsche Bahn. Dort ist ja ganz klar, dass einige ja topografische Unwägbarkeiten sind. Ich bringe mal gerne auch dieses Beispiel Eisenach-Braunschweig. Man muss sozusagen außen rumfahren, egal ob mit einem Auto oder mit einem Zug. Geht es halt nicht quer durch wie mit einem Lineal, sondern man bewegt sich außen rum, muss mindestens über Göttingen und ist auch schnell mal, egal ob mit Auto oder mit Zug, 2 oder 3 Stunden unterwegs und hätte halt auf der Luftlinie nur so 35 Minuten. Und dort ist ja auch offensichtlich, dass es Strecken gibt, die super abgedeckt sind. Nehmen wir das Beispiel Eisenach Berlin und dann halt Strecken, wo so viel Luft zeitlich nach oben ist, dass es einfach sinnvoll ist, das zu ergänzen. Und schön wäre natürlich, wenn man dann diese Dinge auf einer Plattform auch verknüpft bekommt. Ja, da bin ich jetzt nicht so anmaßend zu sagen, das darf jetzt nur mobilitycenter.com sein mit einer App oder so, sondern warum nicht dann auch beispielsweise eine App von der Deutschen Bahn dann also noch dieses Zusatzangebot offeriert als Alternative, muss man natürlich geschäftsmodellmäßig sich überlegen, aber das sind alles Szenarien, wo ja die verschiedenen Verkehrsträger intermodal zusammenarbeiten sollten.
Ja, das wäre natürlich fantastisch. Ich fürchte, da haben wir noch ein paar Hürden zu nehmen, weil wenn man sich mal mit dem natürlich dem aktuellen Verkehrssystem, insbesondere im ÖPNV oder generell dem öffentlichen Verkehr beschäftigt, da ist es natürlich genau das Gegenteil leider der Fall. Aber ich meine, warum gibt es uns? Wir sind dafür da, dass wir genau daran immer weiter bohren. Und ich fände es schön, ich meine, ich stelle mir gerade vor, so als mit einem soziologischen Background, was dann passieren würde, wenn tatsächlich mehr oder einfacherer Austausch zwischen bestimmten Regionen stattfinden könnte. Denn, wie du sagst, also jetzt zwischen Eisenach und Braunschweig ist der Weg eigentlich nicht weit, so Luftlinie. Aber wie viele Leute nehmen diese lange Reise auf sich, wenn sie nicht unbedingt müssen, also aus extrem beruflichen Gründen, um dort, keine Ahnung, Geschäfte zu betreiben oder Familienangehörige zu besuchen? Die ziehen da wahrscheinlich gar nicht erst hin, weil es eben halt da auf der anderen Seite des Berges liegt. Schade wäre das. Aber wäre schön, wenn, also ich begleite das nach wie vor sehr gerne weiter, wenn sich daraus was entwickeln würde und ein bisschen mehr Zusammenarbeit insbesondere im Mobilitätssektor entstünde. Mhm. Aber lieber Sven, lass uns mal gerne so langsam die Kurve kriegen, so hier zum Thema nochmal zurück. Du hast eben nochmal das Arbeitsweltthema reingeworfen. Natürlich verändert sich die Arbeitswelt ohnehin, auch ohne unser Zutun. Natürlich wird KI weiterhin genutzt werden und so weiter. Aber lass uns noch ganz kurz darüber sprechen, wie denn deine Utopie aussieht. Also was ist denn deine Wunschvorstellung fürs Jahr 2030, wie die Arbeitswelt aussieht? Oder also gerne auch aus deiner Perspektive als Familienunternehmer, aber auch gerne aus der Perspektive deiner Angestellten.
Okay, ich habe natürlich jetzt zuerst das Mobilitätsthema vor Augen gehabt, als du die Frage begonnen hast. Und
auch nicht schlimm.
Ist natürlich schön, wenn man aus der Haustür um die Ecke an eine Art Bushaltestelle geht oder wo ein Ruftaxi sozusagen, ein autonom betriebenes, einen dann an den Eisenacher Flugplatz bringt. Ja, dann von hier aus man zu seinem Geschäftstermin durchstarten kann und auch ja, ohne dass ein eigenes Auto dort im Spiel sein muss, man also den ganzen Tag bewerkstelligen kann. Ansonsten, ja, sind ja viele Sachen, die vor längerer Zeit noch nicht für möglich gehalten wurden, sprich mobiles Arbeiten wirklich in einer ganz ausgeprägten Form, wie wir es heute schon sehen, bereits Realität. Ich denke, dass ja, dass das Zusammenspiel wirklich von Mensch zu Mensch, aber hierbei ja besonders wichtig ist, das gut aufrecht zu erhalten. Also wir sind bei unserem Kernunternehmen oder in der Gruppe im Zusammenspiel jetzt ja ganz gut dabei bei der Einführung der Soziokratie. Das ist also, um das kurz zu erläutern, auch wenn das vielleicht ein bisschen mechanistisches Bild wiedergibt, aber man könnte es jetzt mal ganz salopp als Betriebssystem fürs Unternehmen bezeichnen, was also nicht mehr der klassischen Pyramide folgt, wo also schlimmstenfalls abgeteilt Silos nebeneinander herarbeiten, sondern wo durchaus interdisziplinär eher eine Kreisstruktur zusammengearbeitet wird, wo es durch ja, bestimmte Gesprächs- und Entscheidungsformate zu guten Entscheidungen kommt und ja, dort auch die menschliche Komponente, also auch mal eine Ankommensrunde, sich darüber auszutauschen, wie geht es dir gerade, was hat dich heute früh vielleicht bewegt und so ganz anders in Meeting zu starten als das Klassische, das am Tisch stattfindet, wo möglichst viele Alpha-Tierchen sich dann also übertönen wollen und der Extrovertierteste dort dann am Ende der Gewinner ist. Ja, das gibt es sicherlich heute auch noch oft genug, sondern wo jeder weiß, ja, ich bin dann irgendwo als Nächster dran und darf hier meine Meinung kundtun und werde gehört.
Ja, also das ist definitiv, ich finde das super gut. Da gab es in diesem Podcast ja auch schon eine ausführliche Episode dazu, was eigentlich so der Grundgedanke von wie auch immer agil gearteten neuen Unternehmensformen ist, und Soziokratie ist eine davon, die da auch gefallen ist. So als Vorbild, ich meine, am Ende geht es ja immer darum, dann den eigenen Weg zu finden, ne? Also individuell anzupassen auf die eigene Organisation, auf die eigenen Menschen, und genau das ist eben das, was eigentlich in alten Management-Theorien wenig Platz hatte. Aber dann, wenn du dir, also vorstellst, so Utopie 2030, Utopie heißt ja eigentlich, ne, unmöglich, aber lass uns mal spinnen, wie sieht denn das durchschnittliche Unternehmen 2030 aus? Sind das noch dieselben wie heute eigentlich, oder werden die sich alle transformieren, oder gibt es noch die Dinosaurier, oder werden alle von irgendwelchen KI-Robotern geführt?
Also um Gottes Willen, letzteres bitte auf keinen Fall. Wie gibt es auch den schönen Spruch, die Wiedereinführung des Menschen dann hier, ja, und ja, wie soll ich sagen? Also die Utopie am Ende, ich denke, also erstmal vielleicht auf den Punkt, ob es die Dinosaurier noch gibt. Ich meine, den Dinosauriern werden die Leute weglaufen, ja. Also das von oben herab kommandieren oder ähnliches, das lässt sich ein junger Mensch nicht mehr gefallen, ja. Und insofern heißt das Wandeln oder Weichen, ja. Und also da würde es sich weiter nach vorne bewegen, ganz zwangsläufig. Und was ja auch mit reinspielt neben dieser Frage, bin ich bereit, mich vom Führungssystem her zu verändern, ist ja aber auch die Frage der Nachhaltigkeit. Also da wird es ja auch zu solchen, es ist ja heute schon teilweise in der Verbraucherwahrnehmung ein wichtiger Faktor, da sind die ganzen ESG-Themen, die dort mit reinkommen und die zukünftig Messkriterien werden, wo vielleicht zukünftig dann auch sich darüber entscheidet, zu welchen Konditionen oder ob überhaupt ich einen Bankkredit bekomme, je nachdem, ob ich hier bereit bin, ja, auch im Positiven für die Gesellschaft zu wirken, sage ich jetzt mal in Summe. Also ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Gemeinwohlökonomie, ja, auch in einem breiten Spektrum auf diese Themen geschaut wird und wo es sicherlich ein hoher Aufwand ist, so eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen fürs Unternehmen. Aber das sehe ich irgendwo für uns in einem mittel- bis langfristigen Fokus durchaus. Und was ich mir wünschen würde, wenn dann also auch von den politischen Rahmenbedingungen hier auf solche Sachen eingegangen wird, dass halt solche Unternehmen, die dort im Positiven auf ihre Umwelt ausstrahlen und gut mit ihrer Region, mit den Ressourcen umgehen, dass die dann auch irgendwo einen Vorteil auch daraus ziehen können. Also sprich, sei es bei der Steuergestaltung letztlich, um dort wieder besser investieren zu können, weil vielleicht die eine oder andere Ressource dann durch den guten Umgang mit unserer Umwelt dann auch verbraucht wurde, also so im ökonomischen Sinne, ja, weil das kostet ja auch Geld, wenn man sich so einem Prozess stellt und sollte vielleicht an anderer Stelle ausgeglichen werden. Oder dass das angesprochene Thema Soziokratie wesentlich überlegen ist dem klassischen Tarifpartnermodell, was wir im Moment haben, wo also ich die tollsten Geschichten höre, wie also da dieses Armdrücken mit dem Betriebsrat, was für mich irgendwie so völlig 70er Jahre ist, weil dort halt nicht man unbedingt gemeinsam auf ein Ziel arbeitet, sondern eher so eine Trennung zwischen Management und Mitarbeiterschaft dort irgendwo in vielen Fällen herbeigeführt wird. Also gibt es positive und negative Beispiele sicherlich, aber irgendwie höre ich mehr die negativen. Und ich würde mir wünschen, wenn also auch von der politischen Seite erkannt wird, dass also dieses Thema Soziokratie und der hohe Mitwirkungsgrad und Autonomiegrad der Beschäftigten, dass das dann auch irgendwo mal positiv mit einfließt und dann man nicht irgendwie versucht, ja, die Unternehmen noch weiterhin nach dem Betriebsratsmodell dort irgendwie mitbestimmen zu lassen, sondern dass das wie in Niederlanden, wo sich das wohl schon durchgesetzt hat, auch wirklich als hoher Mitbestimmungsgrad dann auch anerkannt wird, ja, und dann die Unternehmen auch gewürdigt werden, die halt einen solchen Weg gehen.
Nicht nur belächelt. Ja, sehe ich genauso. Dann letzter Satz. Stell dir vor, also zum Zeitpunkt unseres Gesprächs wissen wir noch nicht, wer Bundeskanzler wird. Ich sage mal schon nur noch, er ist nicht gegendert. Wenn das ausgestrahlt wird, dann wissen wir das schon. Wie gesagt, ich glaube, es ist schon relativ vorgezeichnet, aber ist ja egal. Stellen wir uns vor, du triffst den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin jetzt im Fahrstuhl. Du hast einen Satz, um eine Forderung genau in diesem Zusammenhang auszusprechen. Wie wäre der?
Okay, ich
leite das dann weiter.
Vom geistigen Auge schon. Ich befürchte, wer es wird. Und das ist eine durchaus skandalumwitterte Person, die also mit verschiedenen Finanzthemen von ComEx bis sonst was schon in Berührung war. Also ich muss davon nicht weiter mit meiner Mutmaßung gehen. Und ich sehe da Olaf Scholz vor mir und ja, in einem Satz. Also sorry, wenn du mich jetzt ein bisschen überforderst. Ich bin durchaus ein spontaner Mensch. Da hätte ich wirklich gerne mal etwas mehr Bedenkzeit, damit ich diesen einen Schuss nicht verrauche. Wäre es in Ordnung, wenn ich mir da lieber mal in Ruhe was überlege und dann das noch nachreiche?
Klar, auf jeden Fall. Ja, gerne.
Vielleicht in die Shownotes gepackt werden, ja.
Genau, als Überraschung. Kann man dann nachgucken, irgendwo. Das, wir verstecken das und dann kriegen wir jedes Mal einen Euro, wenn da jemand draufklickt.
Zum Beispiel.
Jetzt auch wieder so kapitalistisch gedacht. Nee, wir spenden dafür einen Euro natürlich an Atmosphäre. Super. Nee, gut, dann sparen wir uns das auf. Ich wüsste ehrlich gesagt spontan auch nicht, was ich sagen würde. Außer, mal ein bisschen mehr Zukunft nachmachen. Ne? Aber egal. Dann würde ich sagen, bis zu diesem Punkt, wir haben jetzt so viele Sachen angediskutiert und ich weiß, wir könnten bei einem Glas Wein oder was auch immer, würden wir jetzt noch Stunden rundherum sitzen. Aber das ist nicht das Ziel dieser Episode, sondern es war ein Ziel, dich, deine Projekte, euren Beitrag ein bisschen bekannter zu machen, noch bekannter zu machen und dazu beizutragen, dass diese tollen Gedanken mehrere Menschen erreichen. Und ich glaube, das haben wir erreicht. Wir haben viele Dinge angeschnackt und in die Shownotes kommen sowieso ganz viele Links auch rein, damit die tollen Menschen, die ja auch zuhören, auch Dinge verfolgen können, wenn sie nicht des Googlens mächtig sein sollten, was ja passieren kann. Insofern sage ich bis hierhin, lieber Sven, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz lieben Dank, dass du den Beitrag mitgeschrieben hast und dass du so viele tolle Projekte vorantreibst, was man oft gar nicht von außen sieht. Und bis hierhin wünsche ich dir einen schönen Nachmittag, Abend, schönes Wochenende, bleib gesund und deine Familie auch und munter vor allem, sowieso auch.
Ja, vielen Dank, Kai, vielen Dank für die Gelegenheit. Und mir ist jetzt noch ein Satz für Scholz eingefallen vielleicht. Also es wäre zumindest der Hinweis darauf, bevor irgendwas umverteilt werden kann, muss es erstmal wirtschaftet werden. Und ich glaube, das geht in mancher Diskussion, die vielleicht auch in seiner Partei intensiv geführt wird, eher mal verloren, wenn ich da auf ein bestimmtes Spektrum, das dort an der Spitze mitsteht, schaue. Ja, wenn ich mir diesen Seitenhieb erlauben darf.
Ja, unbedingt, gerne.
Danke.
Das war Im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.